Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Beim Klimaschutz ist der einzige Musterknabe Deutschland längst ins Mittelfeld abgestürzt. Sowohl die nationalen als auch die europäischen Vorgaben werden derzeit glatt verfehlt. Aber nicht nur das, mit den freitäglichen Demonstrationen wächst auch der Druck von der Straße, und das ausgerechnet in Wahlkampfzeiten. Und mit den zunehmenden Wetterextremen ist der Klimawandel plötzlich für viele sehr real geworden. Das alles bildet den Hintergrund für die lauter werdende Debatte innerhalb der Koalition über die Einführung einer CO2-Steuer, ein Thema in dieser Sendung. Zudem berichten wir über die Pläne von Arbeitsminister Heil, die Arbeitsbedingungen für die Paketzusteller zu verbessern. Westbalkan-Konferenz in Berlin. In Afghanistan hat die Ratsversammlung Doja Jirga begonnen. Die weltweiten Militärausgaben sind weiter gestiegen, und Auftakt einer internationalen Artenschutzkonferenz in Paris. Doch beginnen wollen wir die Sendung mit den Parlamentswahlen in Spanien. Der Sieger steht fest. Die Sozialisten von Ministerpräsident Pedro Sanchez haben die Wahlen mit großem Abstand gewonnen, und doch reicht es nicht für eine klare Parlamentsmehrheit. Also muss sich Sanchez jetzt auf die Suche nach Bündnispartnern machen. Mit schnellen Erfolgen ist dabei jedoch nicht zu rechnen. Marc Dugge aus Madrid.
Für die Sozialisten ist der Tag danach ein Freudentag. Fast 29% der Stimmen, 38 Parlamentssitze mehr als bisher, jetzt also 123. Davon hätte Parteichef Sanchez vor einem Jahr nur träumen können. Er weiß, dass er einer der Hoffnungsträger der Sozialdemokratie in ganz Europa ist. Vor seinen Anhängern sagte er in der Nacht: Die Sozialdemokratie hat eine lange Geschichte, aber sie hat vor allem viel Zukunft, denn sie ist heute stark. Spanien ist ein gutes Beispiel dafür. Doch ganz so stark sind die Sozialisten dann auch wieder nicht. So braucht Sanchez die Unterstützung von anderen Parteien, um ins Amt gewählt zu werden, allen voran von der Linkspartei Podemos. Deren Chef Pablo Iglesias hat Sanchez schon Hilfe zugesagt. Er pocht allerdings darauf, dass seine Partei in eine gemeinsame Koalitionsregierung eintritt. Heute wurde deutlich, dass die Sozialisten darauf gar keine Lust haben. Sie wollen es vielmehr erstmal allein versuchen. Christina Narbona aus dem Parteivorstand der Sozialisten im ARD-Interview: Ich bin sicher, dass wir regieren werden. Vielleicht werden wir eine Minderheitsregierung stellen und punktuell mit anderen zusammenarbeiten. Oder aber es gibt umfassendere Übereinkünfte. Trotzdem, das Schicksal von Sanchez hängt vor allem an Podemos. Er braucht deren Stimmen, um bei der Wahl zum Regierungschef die nötige Mehrheit zu bekommen. Und diese Unterstützung dürfte ihren Preis haben. Eine Alternative zu Podemos wäre ein Bündnis mit den konservativ-liberalen Ciudadanos. Pedro Sanchez wollte das bis zuletzt nicht komplett ausschließen. Die Ciudadanos-Abgeordnete Inés Arrimadas gab ihm dagegen heute erneut einen Korb.
El señor Pedro Sánchez no puede pretender gobernar con Ciudadanos.
Herr Sanchez kann nicht danach streben wollen, zusammen mit Ciudadanos zu regieren. Das versteht doch jeder. Arrimadas wirft Sanchez vor, zu nachgiebig gegenüber den katalanischen Separatisten zu sein. Inhaltlich gibt es durchaus Schnittmengen mit den Sozialisten. Allerdings hat die Partei im Wahlkampf kräftig Front gegen Sanchez gemacht. Ein Bündnis gilt aus heutiger Sicht daher als höchst unwahrscheinlich. Vielmehr dürfte Ciudadanos versuchen, als konservative Kraft im Parlament den Ton anzugeben und damit die konservative Volkspartei in die zweite Reihe zu drängen. Der Spitzenkandidat der Volkspartei, Pablo Casado, hat bei den Wahlen ein miserables Ergebnis eingefahren. Doch an seiner Figur will die Partei erklärtermaßen nicht rütteln. Teodoro García, Generalsekretär der Volkspartei: Seit gestern, am heutigen Tag und in den kommenden 4 Jahren heißt der Oppositionsführer Pablo Casado. So dürfte Casado erst einmal der wichtigste Gegenspieler von Pedro Sanchez bleiben. Wann Sanchez allerdings an die Regierung kommt, ist offen. Die Spanier werden sich vermutlich gedulden müssen. In 4 Wochen wird in dem Land schon wieder gewählt. Es finden zeitgleich Kommunal- und Europawahlen statt. Bis dahin dürfte sich politisch im Parlament wenig bewegen. Danach aber umso mehr.
Marc Dugge über den Ausgang der spanischen Parlamentswahlen. Und damit ins Inland. Wer Treibhausgase verursacht, soll dafür auch zur Kasse gebeten werden. Klimaschutz würde damit quasi ein Preisschild bekommen. Das fordern schon lange zahlreiche Experten, zumal mindestens ein Teil der Einnahmen an die Bürger zurückgegeben werden soll. Soziale Härten könnten dann vermieden werden. Die SPD ist dafür, die CDU zögert noch. Über die Debatte in der Koalition berichtet Nadine Lindner.
Die Große Koalition ringt noch mit sich um einen möglichen CO2-Preis. Union und SPD sind sich noch lange nicht einig. Die Umweltministerin der SPD hatte die Debatte unter anderem an Ostern über ein Interview mit dem Spiegel wieder befeuert. CO2 müsse einen Preis bekommen, um umweltfreundlichen Technologien einen Schub zu verleihen, so Svenja Schulze. Katharina Barley, Justizministerin und deutsche Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten für die Europawahl, hielt heute Mittag an diesem Kurs fest.
Es gibt schon europäische Staaten, die entsprechende Lösungen vorschlagen. Das kann man auf unterschiedliche Art und Weise machen, aber dass es gemacht wird, das ist für uns ganz prägend.
Anfänglich sah es auch so aus, als würde die Bundeskanzlerin Schulzes CO2-Steuervorstoß wenigstens verhalten zustimmen. Angela Merkel am 13. April in ihrer Videobotschaft.
Ob wir sektorweise CO2 einsparen oder ob wir die Bepreisung von CO2 insgesamt noch stärker in den Fokus rücken, darüber werden die Debatten in den nächsten Monaten auch gehen.
Doch heute hat sich am Vormittag die CDU-Parteispitze in Berlin getroffen und einen anderen Kurs angedeutet, gegen eine CO2-Steuer und für Emissionshandel, CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak.
Uns geht es dabei darum, dass wir marktwirtschaftliche Instrumente nutzen, dass wir beispielsweise uns orientieren daran, was wir beim Zertifikatehandel erfolgreich geleistet haben, nämlich die Emissionen zu senken. Eine reine Besteuerungsdiskussion nach dem Motto Steuern rauf, halten wir für falsch.
Es gibt noch keine endgültige Entscheidung der CDU-Spitze. Das Thema ist auf Wiedervorlage. In ihrem Wahlprogramm 2017 hatte die CDU versprochen, keine Steuererhöhung zu wollen. Das könnte auch für die CO2-Steuer gelten. Im Koalitionsvertrag heißt es zu dem Thema vage, dass man ein Bepreisungssystem für CO2 auf weltweiter Ebene anstrebe, wenigstens aber für die G20-Staaten. Zum Emissionshandel heißt es in der gleichen Passage, dass er als Leitinstrument gestärkt werden soll. Die Arbeitsgrundlage der Großen Koalition lässt also Spielräume in beide Richtungen. Seit 2005 gilt das System des Emissionshandels in der EU für große Stromerzeuger und Industriebetriebe. Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft sind nicht erfasst. Wie schnell die Ausweitung auf diese anderen Sektoren gehen kann, darüber gehen die Meinungen auseinander. Es sind also noch viele Fragen offen in der Debatte um einen CO2-Preis. Im Mittelpunkt steht, wie hoch sollte der Preis für eine Tonne CO2 angesetzt werden, um auf der einen Seite klimapolitisch wirksam zu sein, auf der anderen Seite aber Gering- oder Normalverdiener nicht zu überfordern. Derzeit schwanken die Forderungen zwischen 20 und 180 Euro pro Tonne CO2. Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller nannte heute Morgen im Interview mit dem Deutschlandfunk 3 Vorbedingungen.
Das Geld, was jetzt zusätzlich erhoben wird, als Steuer, als Abgabe, wie auch immer, muss zu 100% zurück an die Verbraucher gehen. Zweitens, der Weg, wie das zurückgeht, muss spürbar und klimpern. Das heißt, es muss in Form einer Bargeldzurückerstattung möglich sein. Das darf nicht irgendwo verrechnet sein, wo ich das nicht überblicke. Und drittens, wir werden über Härtefälle reden müssen, weil zum Beispiel Mobilität muss eben auch für Menschen im ländlichen Raum, für geringe Geldbeutel, genauso möglich sein wie Heizen.
Eine Entscheidung darüber, ob und wie in Deutschland CO2 bepreist wird, wird es wohl erst im Juli geben. Kurz vor der Sommerpause will die Bundesregierung dann auch ein Klimaschutzgesetz vorlegen. Ein CO2-Preis, egal wie er organisiert ist, könnte dann ein wichtiger Baustein zur Erreichung der Klimaziele sein.
Nadine Lindner über die CO2-Steuerdebatte in der Koalition. Der Onlinehandel boomt, das merken vor allem die Paketzusteller. Noch mehr Päckchen und Pakete müssen trotz knapper Zeit zugestellt werden, obwohl viele Subunternehmer nicht einmal den Mindestlohn bezahlen. Das will Arbeitsminister Hubertus Heil nicht länger hinnehmen. Doch seine Pläne zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Branche stoßen bei der CDU auf Kritik. Volker Fintermer.
Es ist ein weiteres strittiges Thema für die Koalitionäre und Arbeitsminister Hubertus Heil will sich nicht von der Kritik aus den Reihen der Union irritieren lassen, gerade weil der Paketmarkt derzeit noch vor allem durch den Onlinehandel boomt.
Es ist nach wie vor so, dass meistens die Pakete dann, die man im Internet bestellt, tatsächlich nicht von Flugdrohnen ausgeliefert werden, sondern von Menschen, von Paketboten. Das ist eine harte Arbeit, die muss anständig bezahlt werden und vor allen Dingen ist nicht zu tolerieren, dass dabei auch mit Subunternehmerkonstruktion Recht und Gesetz umgangen werden, dass da einige Digitalisierung mit Ausbeutung verwechseln.
erklärte Heil am Nachmittag in Berlin. Deshalb hält der Minister an der geplanten Nachunternehmerhaftung für Sozialabgaben für die Kurier- und Paketbranche fest, auch wenn das für die davon betroffenen rund 8.000 Unternehmen einen Mehraufwand von über 2,8 Millionen Euro bedeuten würde, weil sie zukünftig aufwendigere Entgeltunterlagen für alle Mitarbeiter führen müssten, aus denen die Prüfer des Zolls schnell ersehen könnten, unter welchen konkreten Bedingungen einzelne Mitarbeiter beschäftigt werden. Außerdem sollen die Unternehmen für ihre Nach- und Subunternehmen haften, wenn diese rechtswidrig keine Sozialbeiträge für die Beschäftigten abführen.
Die Baubranche zeigt, dass es hilft, fairen Wettbewerb zu sichern und dass es notwendig ist, auch im Interesse einer sozialen Marktwirtschaft dafür Ordnung zu sorgen. Und daran muss jeder in der Bundesregierung Interesse haben.
Aber Wirtschaftsminister Peter Altmaier lehnt die geplante Übertragung der Nachunternehmerhaftung auf die Paketdienste ab, weil sie die Unternehmen gerade in der schwächelnden Konjunktur zusätzlich mit Bürokratie belasten würden und spricht von einer Debatte zur Unzeit. Altmaier setzt stattdessen auf mehr Kontrollen durch den Zoll. Unterstützung bekommt Altmaier von der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeber. Die neuen Gesetzespläne würden unverhältnismäßige Haftungsrisiken für die betroffenen Unternehmen bedeuten, betont BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter.
Der Arbeitsminister, der ist auf der völlig falschen Spur, wenn er glaubt, seine Kontrollpflichten, die der Staat wahrzunehmen hat, jetzt auf die Unternehmen zu übertragen und ihnen dafür auch noch das Haftungsrisiko zu übertragen.
Häufigere Kontrollen durch den Zoll seien deshalb ausreichend und angemessen. Für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet ist Heils Anliegen dagegen berechtigt und er setzt auf eine Verhandlungslösung mit der SPD. Und auch der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak stellte sich heute nicht gegen Heils Pläne.
Wir haben dazu auch klare Beschlusslage aus einer Initiative im Bundesrat durch die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, sondern wir haben auch eine klare Position unserer Arbeitnehmerschaft von Karl-Josef Laumann, nämlich denjenigen, die das missbrauchen, das Handwerk zu legen. Und insofern ist das genau die richtige Grundlage, um jetzt darüber zu sprechen, was wir dann am Ende auch beschließen können.
Der Linken gehen Heils Vorstellungen dagegen nicht weit genug. Pascal Meiser, der gewerkschaftspolitische Sprecher der Fraktion, will die Paketzustellung an Lizenzen knüpfen, die bei Weitergabe an unregulierte Subunternehmen auch wieder entzogen werden könnten.
Aus Berlin war das der Bericht von Volker Fintermer. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron hatten geladen und alle sind sie gekommen, die politischen Vertreter der Westbalkanstaaten, zum informellen Gespräch nach Berlin. Schließlich gibt es jede Menge zu bereden. Da ist zum einen der erbitterte Dauerstreit zwischen Serbien und dem Kosovo. Zum anderen geht es aber auch um die Perspektive für eine mögliche Mitgliedschaft in der EU. Stefan Detjen mit den Einzelheiten.
Die Gastgeber dämpften die Erwartungen, keine Beschlüsse werde es geben, keiner der vielen schwelenden Konflikte der Region an diesem Abend in Berlin gelöst werden. Keine Entscheidungen über die EU-Beitrittswünsche der Westbalkanländer sollen fallen. Das abendliche Treffen im Kanzleramt soll vor allem Gelegenheit zum offenen Gespräch schaffen. Wenn neben anderen etwa die Staatschefs Serbiens und des Kosovo an einem Tisch miteinander sitzen, ist das oft schon Erfolg genug.
Es geht heute darum, die Situation, wie sie von den verschiedenen Mitgliedstaaten empfunden wird, einmal auszuleuchten und zu überlegen, in welchen Fragen wir ein gewisses Momentum, einen gewissen Impuls brauchen, um auch voranzukommen.
Angela Merkel kennt die Tücken der Westbalkan-Diplomatie gut und weiß, dass sie vor allem eines verlangt, Geduld und langen Atem. Seit Jahren ist sie in diesem Thema besonders engagiert, reist immer wieder in die Region, kennt vor allem die einzelnen Akteure gut. Regelmäßig empfängt sie Spitzenpolitiker des Westbalkans im Kanzleramt. Dass sich mit hartnäckiger Diplomatie, wenn auch oft erst spät, Erfolge erzielen lassen, unterstreicht auch Co-Gastgeber Emmanuel Macron.
Les derniers mois ont montré que les progrès sont possibles.
Die letzten Monate haben gezeigt, dass Fortschritte möglich sind. Mit dem Vertrag von Prespa über den Namensstreit zwischen Nordmazedonien und Griechenland wurden Streitigkeiten beigelegt, die lange unüberwindbar schienen.
De régler des différends qui semblaient indépassables.
Zoran Zarev, der Regierungschef Nordmazedoniens, wird am Abend mit Lob für seine Kompromissbereitschaft gegenüber Griechenland überhäuft werden. Er soll ein Vorbild sein für andere, die Präsidenten Serbiens und des Kosovo, etwa Vucic und Zaji sein. Der Konflikt zwischen beiden Ländern droht sich weiter zu verschärfen.
Ein Thema, das heute schon zur Diskussion stehen wird, insbesondere auch beim Abendessen, ist die Frage, wie können wir auch im Blick auf Serbien und auf Kosovo die Entwicklung begleiten und voranbringen. und vor allen Dingen verhindern, dass Probleme noch unlösbarer erscheinen, als sie erschienen. Denn wir haben ja im Augenblick eine Entwicklung bei Zöllen zum Beispiel, die nicht gerade in die richtige Richtung weisen.
Weil Serbien mit Unterstützung Russlands und Chinas die Aufnahme des Kosovo in die UNO und andere internationale Organisationen blockiert, überzog die ehemalige serbische Provinz Kosovo das Nachbarland mit drastischen Strafzöllen. An der Schnittstelle zwischen weltpolitischen Einflusssphären ist der Konflikt zwischen Serbien und dem Kosovo nach wie vor entzündlich. Die Westbalkan-Konferenz in Berlin steht in einer Reihe jährlicher Treffen, die seit 2013 abwechselnd in Wien, Paris, Triest und Berlin stattfanden.
Ein Schritt auf einem langen Weg und nicht ein ergebnisorientierter Prozess für den heutigen Tag,
erklärte Angela Merkel zum Auftakt des jetzigen Treffens. Verhandlungen über konkrete Lösungen sowie die EU-Beitrittsprozesse sollen dann wieder in anderen Formaten, aber, so hofft man, in verbesserter Atmosphäre fortgesetzt werden.
Der Bericht von Stefan Dedchen. Und kurz vor der Sendung habe ich den Balkan-Experten der Stiftung Wissenschaft und Politik, Dušan Relčić, zunächst gefragt, ob eine solche Balkankonferenz überhaupt ein sinnvolles Format sei, denn schließlich haben Frankreich und Deutschland eingeladen, nicht aber die EU.
Der Erweiterungsprozess der Europäischen Union wird ja technisch von der Europäischen Kommission verwaltet. Aber politisch haben die Mitgliedsländer das Sagen. Und die Voraussetzung für einen erfolgreichen Erweiterungsprozess ist, dass die politischen Probleme, die vor Ort vorhanden sind, gelöst werden. In den letzten Monaten hat sich weder gutes Zureden noch Druck auf die Westbalkanstaaten als erfolgreich gezeigt. In der Zwischenzeit ist sogar die Situation zustande gekommen, dass wieder mal mehr auf die Signale aus Washington gehört wird als auf die Europäer. Und in diesem Sinne glaube ich, dass die Bundeskanzlerin und der französische Präsident die Handbremse ziehen wollten und noch einmal darauf hinweisen wollten, dass letztlich die EU-Mitgliedsländer, und da sind Deutschland und Frankreich derzeit die wichtigsten, das Sagen haben.
Trotzdem ist ja die Frage, was kann so ein Format überhaupt leisten? Die Kanzlerin sprach ja selbst davon, dass ein solches Treffen sei nur ein Schritt auf einem sehr langen Weg zu verstehen. Also was ist von so einem Treffen zu erwarten?
Mein Eindruck war, dass zwei Hauptmessages, Hauptaussagen in Berlin zustande kommen sollen. Die eine ist, dass trotz großer Probleme innerhalb der EU, die zum Teil mit der Stärkung des Populismus zu tun haben und mit dem Brexit, die EU und die wichtigsten EU-Mitgliedstaaten die Idee der EU-Erweiterung nicht aufgeben, besonders nicht, wenn es um die Westbalkanstaaten geht. Das ist die eine Nachricht, die jetzt geschickt werden soll. Und die andere Aussage ist, dass der Versuch von Belgrad und Pristina in den letzten Monaten durch eine Gebietsaufteilung die gegenseitigen Probleme aus der Welt zu schaffen, dass das etwas ist, was besonders in Berlin nicht begrüßt wird. Und zwar wegen der Besorgnis, dass es dann einen Ketteneffekt gibt und dass vielleicht in Bosnien-Herzegowina, in Nordmazedonien auch ähnliche Zustände oder ähnliche Ambitionen zustande kommen könnten. Und vielleicht sogar das Gespenst eines größeren Albaniens wieder auf die Szene tritt.
Stichwort Gebietstausch, da geht es ja darum, dass man Gebiete im Nordkosovo und in Südserbien nach ethnischen Kriterien sozusagen austauscht. Das wird aber zum Beispiel von der EU-Außenbeauftragten Mogherini ja durchaus unterstützt. Wie sehen Sie grundsätzlich diesen Ansatz? Auch, dass Sie sagen, das ist eine Chance, oder sagen Sie auch, wie die Bundeskanzlerin das tut, das ist keine gute Idee?
Naja, einerseits sind eben diese Befürchtungen vorhanden, dass es ein schlechtes Beispiel wäre in der unmittelbaren Umgebung, also in Bosnien-Herzegowina oder in Nordmazedonien. Aber es wäre auch ein Signal an zum Beispiel an den russischen Präsidenten Putin, dass eine territoriale Regelung mit der Ukraine eines Tages auch Aussicht hätte, anerkannt zu werden im Westen. Nicht hilfreich war, dass der amerikanische Präsident Trump jüngst die Annexion des Golans durch Israel anerkannt hat. Das alles hat eine Situation hervorgebracht, in der problematische Herangehensweisen wieder zustande kommen. Und ich glaube, da wollte besonders die Bundeskanzlerin die Handbremse ziehen.
Aber auch ein Gebietstausch nach ethnischen Kriterien, das stünde ja diametral dem gegenüber, was die EU bislang vertritt.
Wenn man zurückdenkt an den Zerfall Jugoslawiens und an die Regelungen, die zustande gekommen sind, dann waren das immer territoriale Regelungen, die zwar nicht als ethnisch bezeichnet wurden, aber letztlich eine ethnische Teilung mit sich gebracht haben. Das hat angefangen mit der Selbstständigkeit der jugoslawischen Teilrepubliken, die dann im Beispiel Slowenien und auch später Kroatien sehr bald ethnisch sehr homogen wurden. In Bosnien-Herzegowina wurde die Republika Srpska erfunden, die es vorher nie gegeben hat. Große territoriale Zugeständnisse wurden den Albanern auch in Makedonien gemacht. Serbien selbst wurde geteilt mit der Begründung, dass die Albaner nicht mehr mit den Serben in einem Staat zusammenleben können. Das heißt, eine ethnoterritoriale Regelung ist gang und gäbe.
Das heißt aber
jetzt aber wäre das, glaube ich, eine sehr nackte territoriale Regelung. Und das könnte mit sich Probleme bringen.
Können Sie das nochmal erklären? Nackte territoriale Lösung? Was das ist?
Es wäre eine sehr offensichtliche. Man könnte sie nicht mehr damit begründen, dass für Minderheiten besonderer Schutz zustande käme oder dass es durch internationale Regelungen in trockene Tücher gebracht werden könnte, sondern das wäre buchstäblich ein ethnisches Auseinanderdividieren. Aber man muss schon jetzt sagen, in Kosovo leben jetzt mehr als 90% Albaner. Und Kosovo ist weitgehend ein monoethnischer Staat und hat große Probleme mit der serbischen Minderheit, die ganz einfach nicht Mitbürger eines albanischen Staates gegen ihren Willen werden wollen. Das sind große Gegensätze, die sich nicht so leicht durch Autonomieregelungen und auch nicht durch Minderheitenrechte bewältigen können.
Nochmal, Ihr Stichwort haben Sie auch vorhin genannt, Erweiterung der EU, wichtig ja eben für diese Länder. Auf der anderen Seite hat die EU ja mit der schnellen Erweiterung Rechtsstaatsprobleme in Bulgarien, Rumänien durchaus schlechte Erfahrungen gemacht. Also wie damit umgehen?
Ja, zuerst hat die Europäische Union mit der schnellen Erweiterung große Erfolge gehabt. Die hat sich als großer internationaler Akteur positioniert. Wirtschaftlich ist die EU-Erweiterung für die Kernländer im Westen ein sehr großer Erfolg gewesen. Der westliche Balkan machte 3,5% der Bevölkerung der Europäischen Union aus und ist wahrlich keine Sicherheitsbedrohung für Westeuropa, für die Europäische Union. Und wirtschaftlich ist es so, dass durch die sehr starke schon vorhandene Integration Deutschland, Italien und die anderen Staaten im Handel mit der Region großes Geld gemacht haben. Allein in den letzten 10 Jahren einen Handelsüberschuss von über 100 Milliarden Euro. Ich sehe da keine großen Gefahren für die Stabilität der Europäischen Union und ich meine auch nicht, dass durch diese Erweiterung in irgendeiner Form den Populisten zu Hause zusätzliche Munition gegeben werden könnte.
Auf der anderen Seite gibt es ja in der EU auch eine Debatte über eine Vertiefung. Gerade Frankreich fordert die ja sehr heftig mit Verweis auf die Probleme bei der Wirtschafts- und Währungsunion. Also würde sich die EU mit einer Erweiterung nicht doch wieder übernehmen?
Mein Eindruck ist, dass die meisten Bürger der Europäischen Union nicht bemerken würden, dass die EU um 6 kleine Westbalkanstaaten erweitert worden ist. Sie sind wirtschaftlich im Banksektor über Investitionen und vor allem im Bereich der menschlichen Kommunikation schon längst Teil der Europäischen Union. So große Probleme, meine ich, würde diese Erweiterung nicht mit sich bringen.
Die Einschätzung des Balkanexperten der Stiftung Wissenschaft und Politik, Dusan Relcic. Der Blick auf die Uhr, 23.33 Uhr ist es. Und nun weitere Themen in Kurzfassung. Mecklenburgs Vorpommerns Finanzminister Matthias Brotkorb, SPD, ist überraschend zurückgetreten. Der Beitrag von Silke Hasselmann beginnt mit der Begründung des Ministers für den Rücktritt.
Der erste Grund ist, es ist in den letzten 2 Jahren aus meiner Sicht, und ich glaube, da ist Frau Schwesig gleicher Meinung, nicht gelungen, zwischen uns eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aufzubauen. Ich betone auch ausdrücklich, das ist in solchen Prozessen immer beiderseits bedingt. Das muss man einfach auch eingestehen. Der zweite Punkt ist, es gibt auch in fachlichen Fragen, finanzpolitischen Fragen, durchaus gewisse Differenzen.
Letzteres allein wäre noch nicht ausschlaggebend gewesen, so Matthias Brotkorb weiter. Doch zuletzt kam ein drittes hinzu und auch das habe mit Ministerpräsidentin Schwesig zu tun.
Es gibt auch deutliche Meinungsverschiedenheiten darüber, wie bestimmte Posten im Finanzministerium, also die noch anstehen, besetzt werden. Da gibt es auch Meinungsverschiedenheiten über das, was Eignung, Leistung und Befähigung bedeuten. Das war für mich am Ende der letzte Grund zu sagen, ich bin nicht der richtige Finanzminister für Frau Schwesig.
Näheres mochte Matthias Brotkorb nicht erklären, außer dass er auch künftig keine schmutzige Wäsche waschen wolle. Doch es war schon länger zu beobachten, dass Ministerpräsidentin Manuela Schwesig auf teils populistische Weise etliche unbequeme Reformen einkassierte und Brotkorb dabei ziemlich dumm dastehen ließ. Dass ihr Staatskanzleichef Mayer immer mehr originäre Brotkorb-Themen an sich zog und entschied und dass Schwesig einen früheren Vertrauten aus dem Bundesfamilienministerium an Brotkorb vorbei als Finanzstaatssekretär installierte. Die Ministerpräsidentin präsentierte derweil am Nachmittag den bisherigen Staatskanzleichef Reinhard Mayer als den neuen Finanzminister von Mecklenburg-Vorpommern. Dessen Posten übernimmt Heiko Goye, den Schwesig gerade erst zum Finanzstaatssekretär gemacht hatte.
Der Zyklon Kenneth hat in Mosambik schwere Schäden angerichtet. Zur Lage im Land Jana Gent.
Die gestiegenen Opferzahlen sind das eine, aber auch die Infrastruktur leidet zunehmend. Nach Behördenangaben wurden durch Zyklon Kenneth 35.000 Häuser beschädigt oder komplett zerstört. Hilfsorganisationen sind vor Ort. Endgültige Bilanz kann nach diesem zweiten Zyklon noch nicht gezogen werden. Es regnet weiter heftig und das ausgerechnet am Ende der Regenzeit, sodass zum einen der Wasserstand der Flüsse bereits hoch sei und zum anderen der Boden gar kein Wasser mehr aufnehmen könne. Die Überschwemmungen nehmen zu. Die Hafenstadt Pemba ist bisher am schwersten getroffen. Auf der Insel Ibo sind wegen Hochwassers keine Straßen mehr befahrbar, berichten Helfer. Nach Angaben der Vereinten Nationen könnten bis zu 700.000 Menschen von den Folgen des Zyklons betroffen sein. Dabei hat Mosambik nach wie vor mit den Auswirkungen des Tropensturms Idai zu kämpfen, der 6 Wochen zuvor weiter südlich gewütet hatte.
IS-Chef Baghdadi erscheint erstmal seit 5 Jahren wieder in einem Propagandavideo der Dschihadisten-Miliz. Jürgen Striak.
In dem Video sitzt der Anführer der Terrororganisation Islamischer Staat auf einem Kissen und spricht langsam mit langen Pausen und nahezu regungslos zu 3 Männern, deren Gesichter unkenntlich gemacht wurden. Die Schlacht um El-Barus sei vorbei, erklärt Abu Bakr el-Baghdadi. El-Barus im Osten Syriens war die letzte Bastion des IS und fiel im März. Für die Niederlage werde Vergeltung geübt werden, so der IS-Anführer. Er verspricht außerdem Rache für die getöteten und inhaftierten IS-Dschihadisten. Seine Kämpfer hätten bereits 92 Terroroperationen in 8 Ländern durchgeführt. Außerdem erwähnt er die Anschläge in Sri Lanka. Sie seien die Rache für die Zerstörung des von den Extremisten in Syrien und im Irak errichteten Kalifats. Der Kampf, den der IS jetzt führe, sei ein Zermürbungskampf. Es ist das erste Mal seit 5 Jahren, dass Abu Bakr el-Baghdadi wieder in einem Video zu sehen ist. Wo es aufgenommen wurde, ist unklar.
Boeing kommt bei den Arbeiten für eine Wiederzulassung des nach Abstürzen gesperrten Flugzeugmodells 737 MAX nach Aussage von Vorstandschef Dennis Muhlenberg auf der Aktionärsversammlung gut voran. Martin Ganselmeier.
Dennis Muhlenberg begann die Aktionärsversammlung mit einer Gedenkminute für die 346 Opfer der beiden Flugzeugabstürze in Indonesien und Äthiopien. Anschließend richtete der Boeing-Chef den Blick nach vorn. Auf dem Weg zur Wiederzulassung der gesperrten 737 MAX komme sein Unternehmen gut voran. Boeing habe bereits 146 Testflüge und 246 Flugstunden mit einer neuen Software absolviert. Diese soll künftig vermeiden, dass die Nase des Flugzeugs aufgrund eines fehlerhaften Sensors nach unten gedrückt werde. Dennoch konfrontierten sowohl die Aktionäre als auch die Medien den Boeing-Chef mit kritischen Fragen. Gegenüber den Journalisten wies Muhlenberg Berichte zurück, Boeing habe Sicherheitsfragen vernachlässigt, um die neuen Flugzeuge möglichst schnell auf den Markt zu bringen. Die Aktionäre sind auch über die drohenden Folgekosten besorgt. Schon jetzt muss Boeing $1 Milliarde mehr Kosten tragen. Hinzu kommen Schadenersatzforderungen der betroffenen Fluggesellschaft und der Hinterbliebenen der Opfer. Der Aktienkurs von Boeing hat seit dem zweiten Flugzeugabsturz knapp 15% an Wert verloren.
Und damit zur Tageszusammenfassung von der Frankfurter Börse, heute mit Klaus-Rainer Jackisch.
Er ist der jüngste Vorstandschef eines Unternehmens im MDAX und er hat Großes vor.
Mark Fielmann, der erst 29-jährige Sohn von Firmengründer Günther Fielmann, will die gleichnamige Optikerkette zum Marktführer in Europa ausbauen. Mit einem 200 Millionen Euro schweren Investitionsprogramm will der Filius, der das Tagesgeschäft erst vor wenigen Wochen von seinem Vater übernommen hat, im Ausland wachsen und im Internet punkten. Schon jetzt laufen die Geschäfte glänzend. Im ersten Quartal verkaufte das Hamburger Unternehmen rund 2 Millionen Brillen. So konnte es den Vorsteuergewinn um fast 10% steigern. An der Börse kamen die Pläne und die Bilanz heute gut an. Die Fielmann-Aktie legte um knapp 3% zu. Geschäftszahlen gab es auch in der ersten Börsenliga. Hier stand der Kunststoffhersteller Covestro im Mittelpunkt. Der scharfe Wettbewerb machte dem Unternehmen zum Jahresauftakt schwer zu schaffen. Weil Mitbewerber in Europa und in Asien ihre Kapazitäten deutlich erhöht haben, musste das vor wenigen Jahren aus dem Bayer-Konzern abgespaltene Unternehmen deutliche Preisrückgänge hinnehmen. Aus diesem Grund brach der Gewinn kräftig ein auf knapp 180 Millionen Euro, ein Minus von über 70%. Kein Wunder, dass sich die Anleger enttäuscht zeigten und der Kurs um rund 1,3% nachgab. Auch insgesamt hielten sich die Investoren heute zurück. Der Frankfurter Aktienmarkt schleppte sich bei trägem Handel durch den Tag. Am Ende schloss das Börsenbarometer mit 12.328 Punkten, immerhin 12 mehr als am vergangenen Freitag.
Klaus-Rainer Jackisch über den Tag an der Frankfurter Börse. 23.40 Uhr ist es. Sie hören die Sendung, das war der Tag im Deutschlandfunk. Aneloia Jirga wird in Afghanistan immer dann einberufen, wenn besonders weitreichende politische Entscheidungen anstehen. Jetzt ist es wieder einmal soweit. 3000 Delegierte sind zusammengekommen. Es geht vor allem um ein Mandat für den afghanischen Präsidenten bei den anstehenden Friedensverhandlungen mit den Taliban, die für viele der Anschläge im Land verantwortlich gemacht werden. Bernd Muschbrowska berichtet.
Während in Kabul unter massiven Sicherheitsvorkehrungen die große Ratsversammlung begonnen hat, die sogenannte Loya Jirga, wächst bei vielen Afghanen die Sorge, dass die in den vergangenen Jahren gewonnenen Freiheiten wieder verloren gehen könnten. Vor allem die Frauen in Afghanistan fürchten, dass ihre Rechte einer Friedensvereinbarung mit den Taliban geopfert werden könnten. Im großen Verhandlungszelt der Loya Jirga beraten über 3000 Delegierte aus dem ganzen Land, darunter Politiker, geistliche Lehrer und Aktivisten, über Rahmenbedingungen für Frieden mit den Taliban. Dabei gibt es durchaus auch unter den Delegierten konservative Kräfte, denen etwa die Freiheiten für Frauen viel zu weit gehen. Die Frauen in Afghanistan müssten um ihre Rechte kämpfen, sagte die Aktivistin Sudaya Paksat einem Reporter der Nachrichtenagentur AP. Diese Rechte seien in Gefahr, auch wenn sie in der Verfassung verankert seien. Wir dürfen nicht darauf warten, dass uns unsere Rechte auf einem silbernen Tablett serviert werden, so wie das im Jahr 1996 passiert ist, als die Taliban an die Macht kamen. Diesmal müssen wir für unsere Rechte kämpfen und wir müssen die internationale Staatengemeinschaft dazu bringen, dass sie auf uns hört. Wir gehen nicht zurück zu der Situation von damals. Die Taliban, die an der Loya Jirga nicht teilnehmen, haben nicht nur andere Vorstellungen für die künftigen Rechte der Frauen, als es die derzeit gültige Verfassung Afghanistans vorsieht. Sie forderten bei den bisherigen Gesprächen mit den USA vor allem einen baldigen Abzug der ausländischen Truppen. Der US-Sondergesandte Salmal Khalilzad, der seit Monaten die Gespräche führt, sagte in einem Interview mit dem afghanischen Fernsehsender Tolo News, es werde keinen Abzug geben, solange es keinen Frieden gebe in Afghanistan. Wir wollen Frieden in Afghanistan erreichen. Wir wollen eine politische Lösung. Es geht nicht um einen Rückzug, sondern um Frieden. Erst ein anhaltender Waffenstillstand und Frieden eröffnen die Möglichkeit für einen Rückzug der US-Truppen. Die große Ratsversammlung in Kabul soll unter anderem die roten Linien festlegen bei den geplanten Friedensgesprächen zwischen der Regierung und den Taliban. Loya Jirgas werden in Afghanistan regelmäßig einberufen, wenn große nationale Fragen geklärt werden sollen. Zuletzt tagte sie im Jahr 2013 und erlaubte es den US-Truppen, über den ursprünglich geplanten Abzugstermin im Jahr 2014 hinaus im Land zu bleiben.
Bernd Muschborowska über den Auftakt der Loya Jirga in Afghanistan. An Appellen fehlt es nicht, doch die Realität sieht trübe aus. Überall in der Welt wird aufgerüstet. Zum zweiten Mal in Folge sind deshalb die weltweiten Ausgaben für Militärgüter gestiegen. Es ist zugleich der höchste Wert seit 30 Jahren. Udo Schmidt.
Die USA investieren mit Abstand das meiste Geld in die Verteidigung, 649 Milliarden Dollar,
Umgerechnet 583 Milliarden Euro waren es im vergangenen Jahr, mehr als ein Drittel des weltweiten Militäretats. Die USA steigern damit ihre Militärausgaben noch einmal um 4,6%. SIPRI-Direktorin Aude Fleuron.
That is quite significant.
Das ist wirklich erheblich. Den USA folgt China, das aber weit entfernt ist mit nur 250 Milliarden Dollar.
Very far from what the US spend with 250 billion.
Insgesamt liegen die weltweiten Militärausgaben mit 1 Billion 822 Milliarden Dollar, 1 Billion 640 Milliarden Euro auf dem höchsten Stand seit dem Ende des Kalten Krieges. Das geht aus den heute vorgelegten Zahlen des Stockholmer Friedensforschungsinstitutes SIPRI hervor. Aude Fleuron. Wir gehen vom niedrigsten Stand seit dem Kalten Krieg aus und sehen jetzt einen extremen Anstieg bis heute, der sich seit 2000 fortsetzt, seit dem US-Engagement im Mittleren Osten in Afghanistan. Deutschland liegt mit 49,5 Milliarden Dollar, 44 Milliarden Euro auf Platz 8. Die deutschen Militärausgaben sind demnach innerhalb eines Jahres um 1,8% gestiegen. Sie lagen 2018 bei 1,2% des Bruttosozialproduktes. Für den Anstieg der US-amerikanischen Militärausgaben sind nach Einschätzung der SIPRI-Direktorin Fleuron sowohl die Modernisierungspläne von Donald Trump als auch Planungen der Vorgängerregierung von Barack Obama verantwortlich.
Some of the plans that are currently materializing through military expenditures have been decided before Trump.
Einige Planungen stammen aus der Zeit vor Trump und wurden von der Obama-Regierung getroffen. Darüber hinaus spielen natürlich die vielen Modernisierungen, die kürzlich beschlossen wurden, beim Wachstum der Ausgaben eine große Rolle. Es geht jetzt viel um Entwicklungskosten für neue Systeme. Aktuelle Konflikte lassen sich nur begrenzt aus den Zahlen herauslesen. Kausale Zusammenhänge, sagt Aude Fleuron, sind nicht leicht herzustellen. Angesichts wachsender Konflikte weltweit sieht die SIPRI-Direktorin keinen Anlass, auf einen Rückgang der weltweiten Militärausgaben zu hoffen.
Aus Stockholm war das der Bericht von Udo Schmidt. Artenvielfalt ist nicht nur etwas für überzeugte Umweltschützer, denn wenn zum Beispiel Insekten verschwinden, dann bekommt das auch die Landwirtschaft zu spüren in Form von zurückgehenden Erträgen und wachsenden Kosten, etwa für künstliche Bestäubung. In Paris hat heute eine internationale Konferenz zur Erhaltung der Artenvielfalt begonnen und Christiane Kess hat den Auftakt beobachtet.
Mädchen in silbernen Kleidern laufen zu den Klängen einer dramatischen Musik durch die Reihen der Teilnehmer. Die tanzenden Kinder symbolisieren bei der Eröffnungszeremonie die künftigen Herausforderungen für den Artenschutz. Robert Watson, Präsident des Biodiversitätsrats der Vereinten Nationen, warnt eindringlich, die Konferenz müsse die schwindende Artenvielfalt auf eine Stufe mit dem Klimawandel heben. The work of IPBES provides governments. Unsere Arbeit hier liefert den Regierungen, dem privaten und öffentlichen Sektor den Beweis, dass die schwindende Biodiversität genauso wie der menschengemachte Klimawandel nicht nur eine Frage der Umwelt ist. Es ist eine Frage der Entwicklung, eine wirtschaftliche Frage, eine soziale und Sicherheitsfrage, eine moralische und ethische Frage. Vertreter von mehr als 130 Staaten wollen nach eingehenden Beratungen in den kommenden Tagen einen umfangreichen Report absegnen über den Zustand der Tier- und Pflanzenwelt auf der Erde. 3 Jahre haben mehrere hundert internationale Wissenschaftler für den Bericht zusammengearbeitet. Fest steht für sie, dass sich in den vergangenen 50 Jahren das Artensterben beschleunigt hat, bis zu einem nie dagewesenen Ausmaß. 1 Million Tier- und Pflanzenarten sollen vom Aussterben bedroht sein. Biodiversität trage aber essentiell dazu bei, dass die Menschheit genug zu essen und zu trinken habe, heißt es in der Ankündigung der Konferenz, dass sie gesund bleibe und gegen Wetterextreme geschützt werde. Wenn 2050 an die 10 Milliarden Menschen auf der Erde lebten, könne die Natur das nur aushalten, wenn sich unsere Lebensgewohnheiten änderten. Umweltschützer weisen seit langem darauf hin, dass etliche Tier- und Pflanzenarten in den letzten Jahren verschwunden sind. Pierre Canet von der Naturschutzorganisation WWF Frankreich. Die Menschheit ist dabei, das zu zerstören, was der Planet innerhalb von Millionen von Jahren aufgebaut hat. Die Auswirkungen werden wir leider zu spüren bekommen. Um sich zu ernähren, um zu leben, brauchen die Menschen die Natur. Frankreich ist Gastgeber der Konferenz und hebt gern seine tragende Rolle beim Weltklimaabkommen Abkommen von Paris 2015 hervor. Umweltschützer stellen der Regierung und dem französischen Präsidenten allerdings ein schlechtes Zeugnis aus. Macron hat keine konkreten Maßnahmen genannt, wie er gegen den Klimawandel vorgehen will. So kritisiert Lorelei Limousin vom Aktionsnetzwerk Klima die Ankündigungen des Präsidenten von letzter Woche. Damit reagierte Macron auf die Proteste der Gelbwesten im Land. Die Umweltpolitik, so die Kritik, kam bei seinen Reformvorschlägen so gut wie gar nicht vor. Bei der Konferenz der Biodiversität will die Regierung nun dennoch mit gutem Beispiel vorangehen. In der französischen Zeitung Le Parisien wiesen der französische Umweltminister François de Rugy und die Forschungsministerin Frédérique Vidal in einem Meinungsartikel darauf hin, dass ohne einen gemeinsamen Befund der Wissenschaftler, die Entscheidungsträger weltweit, keine vernünftigen Beschlüsse zum Tier- und Artenschutz fassen könnten. Bei der 2020 anstehenden Weltkonferenz zur Biodiversität in China werde man ambitionierte Maßnahmen einbringen, um gegen die Erosion des Ökosystems vorzugehen.
Christiane Käse über die internationale Konferenz zur Erhaltung der Artenvielfalt. In Berlin mehr, aber noch in Brüssel geben sie sich die Klinke in die Hand. Lobbyvertreter, die versuchen, die Politik im Sinne der eigenen Unternehmensinteressen zu beeinflussen. Wie groß dieser Einfluss nun tatsächlich ist, dazu legt der Verein Lobby Control jährlich eine Untersuchung vor. Matthias von Lieben berichtet.
Zwar habe die EU bei der Lobbytransparenz und der Begrenzung von Interessenskonflikten Fortschritte gemacht, doch für Imke Diersen, der politischen Geschäftsführerin des Vereins Lobby Control, ist das bei weitem noch nicht genug.
Die Macht der Konzerne in Europa ist eindeutig zu groß. Teilweise können Konzerne Gesetze und politische Prozesse regelrecht kapern. Viel zu oft, das zeigen unsere Analysen, wird Politik in der Europäischen Union zugunsten von gewinnorientierten Partikularinteressen gemacht.
Ihre Analyse beruht auf dem EU-Lobby-Report, den Lobby Control an diesem Vormittag in Berlin vorgestellt hat. Als zentrale Faktoren für die Macht der Konzerne in Brüssel nennt der Report das Anwerben von Politikern als Lobbyisten, die Abhängigkeit der EU-Bürokratie von Unternehmensexpertise oder privilegierte Zugänge durch Exklusivveranstaltungen. Diersen nannte verschiedene Indikatoren, die den quantitativen Einfluss von Lobbyisten in Brüssel dokumentieren sollen. Derzeit arbeiten in Brüssel demnach rund 25.000 registrierte Lobbyisten. Ihr Jahresbudget 1,5 Milliarden Euro. Ihr Ziel? Gesetze und die öffentliche Meinung beeinflussen. Rund 2/3 der Lobbyakteure vertreten dabei Unternehmensinteressen. Eine weitere Zahl? Zu 70% treffen EU-Kommissare und Beamte Unternehmensvertreter. Wenn die EU diesen übermäßigen Konzerneinfluss und die Intransparenz im Lobbyismus weiter zulasse, warnt Imke Diersen, schadet das der Demokratie.
Übermäßiger Konzerneinfluss untergräbt die Glaubwürdigkeit der Politik und stellt die Legitimität der politischen Entscheidungsfindung in Frage. Das kann sich die Europäische Union nicht mehr leisten.
Lobby Control begrüßte zwar den Vorstoß von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, wonach sich Mitglieder der EU-Kommission seit Ende 2014 nur noch mit Organisationen oder Konzernen treffen dürften, die in einem freiwilligen Transparenzregister stehen und diese Treffen dann auch öffentlich gemacht werden. Doch fordert der Verein, dieses Register müsse umfassender sein und auch für die anderen Institutionen gelten, wie zum Beispiel den EU-Rat, in dem alle Mitgliedstaaten mit ihren Regierungschefs vertreten sind und der laut Diersen eine zentrale Rolle für die einseitigen Lobbyeinflüsse spiele.
Die nationalen Regierungen boxen über den sehr intransparenten Rat oder auch über andere Wege immer wieder die Interessen ihrer heimischen Industrie durch. Sie werden dazu zum Lobbyvehikel.
Kritik üben die Autoren des Berichts dabei auch an der Bundesregierung. Diese soll zum Beispiel wirksame Abgastests oder bessere Regeln beim Kampf gegen Steuervermeidung und Hinterziehung im Sinne der heimischen Industrie verwässert oder verzögert haben. Lobby Control fordert daher, der Einfluss von Konzernen muss von den EU-Institutionen begrenzt werden, Beamte und Abgeordnete verpflichtet werden, ihre Lobbytreffen ausgewogener zu gestalten, die Anzahl von Konzernvertretern in Expertengruppen müsse reduziert und der EU-Rat reformiert werden.
Der Bericht von Matthias von Lieben. Ja, und fehlt noch der Blick in die Zeitungen von morgen, die Presseschau, und zusammengestellt hat sie heute Tobias Zien.
Nach der Parlamentswahl in Spanien zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab. Dazu schreibt die Rheinzeitung aus Koblenz: Was ein starkes Signal für die Demokratie ist, ist die Wahlbeteiligung von 75%. Ein Rekord in der demokratischen Geschichte des Landes. Alles gut also in Spanien? Nein, denn das Wahlergebnis mit 5 Parteien im Spektrum zwischen 29 und 10% und keiner offensichtlichen Koalitionsmöglichkeit birgt die Gefahr, dass dem Land erneut ein politischer Stillstand droht. Der Kölner Stadtanzeiger führt aus: Spanien ist nicht nach links gerückt, sondern nur ein wenig von rechts weg. Der leichte Rückgang der Rechtsparteien um gemeinsam etwa 3 Prozentpunkte ging zugunsten kleiner und kleinster Parteien aus den Regionen. Ministerpräsident Sanchez fühlt sich trotzdem als großer Gewinner. Und sein Wahlsieg ist am Ende das Beste, was Spanien passieren konnte. Sanchez hat ein gutes Gespür für das Machbare. Die Volksstimme aus Magdeburg hält fest: Das Zwei-Parteien-System, hier die Konservativen, dort die Sozialisten, hat sich erledigt. Die Gesellschaft zerfällt in immer mehr Interessengruppen. Hinzu kommt das katalanische Trauma. Die Unabhängigkeit nach dem Puigdemont-Modell ist wohl für viele in Katalonien ein erstrebenswertes Ziel. Doch genauso viele Leute dort wollen keine Rebellion, sondern eine Unabhängigkeit in spanischen Grenzen. In den westfälischen Nachrichten aus Münster ist zu lesen: Das Unabhängigkeitsbestreben der Katalanen hat die Stimmung extrem polarisiert. Die nationale Einheit des Landes stand und steht auch nach der Parlamentswahl im Vordergrund. Die rechtspopulistische Vox konnte aus dem Nichts gedeihen. Erinnerungen an das Franco-Regime werden wieder wach. Bundesumweltministerin Schulze hat sich für eine CO2-Steuer ausgesprochen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle meint dazu: Es ist nahezu unvermeidlich, dass vor allem einkommensschwächere Bevölkerungsschichten unter einer CO2-Steuer zu leiden hätten. Wer in einem schlecht gedämmten Altbau mit Ölheizung lebt oder wer einen in die Jahre gekommenen Spritschlucker fahren muss, wird überproportional belastet. Außerdem: Üppige Nahverkehrsangebote und wohnortnahe Jobs mögen es manchem Großstädter ermöglichen, auf ein Auto zu verzichten. Menschen auf dem Land haben diese Möglichkeit oft nicht. Und die Frankfurter Rundschau notiert: Die CO2-Steuer muss so gestrickt werden, dass keine soziale Schieflage entsteht und gut kommuniziert werden. Sonst drohen Benzinwutschlagzeilen wie einst bei der Ökosteuer und Gelbwestenproteste wie in Frankreich.
Tobias Zien mit der Presseschau. Besten Dank dafür. Jan, das war sie, die letzte Informationssendung hier im Deutschlandfunk an diesem Tag. Sie geht zu Ende. Fürs Zuhören dank ganz herzlich Jörg Münchenberg. Kommen Sie noch gut durch diese Nacht.